Sondern liebe Tirza, liebe Kezia, liebe Naemi, Maresa, Inga, Lisa, Inge, lieber Joshua, lieber Linus, es ist ein Vorrecht, an eurer Taufe predigen zu dürfen. Wirklich. Wenn ich höre, was ihr erzählt, bin ich beeindruckt. Wenn ich sehe, wie Jesus in eure Leben kam, dann motiviert mich das. Wenn ich merke, wie Gott wirkt bei euch, dann macht mich das sehr, sehr dankbar. Und wisst ihr, heute ist ein Fest nicht nur hier auf der Erde. Lukas 15, Vers 7 steht, dass die Engel sich freuen, wann immer einer sagt, Jesus, und ihr habt das so toll auf euren T-Shirts stehen gehabt, Jesus ist Herr und ihm folge ich nach. Und wisst ihr, weil heute eure Taufe ist, möchte ich mit euch darüber nachdenken, was ist eigentlich die Bedeutung von der Taufe in Bibel und Theologie. Und ich will erstens darüber nachdenken, was sind die Vorformen der christlichen Taufe im Alten Testament. Wir wollen dann zweitens darüber nachdenken, was meint das Wort Baptizo im Neuen Testament. Und drittens will ich aus der Kirchengeschichte euch ein paar Dinge mitgeben, die über die Taufe handeln. Und währenddem ich das so hier vortrage, hoffe ich eigentlich, dass irgendjemand hier im Raum aufspringt und sagt, darum geht's doch überhaupt nicht, oder Stephanus? Ehrlich jetzt? In griechisches Wort, im NT, Lehren aus der Kirchengeschichte? Geht es darum wirklich heute? Und wenn du aufspringen würdest und das rufen würdest, ich würde dich wahrscheinlich umarmen und würde sagen, Glückwunsch, darum geht's nicht. Jetzt, ich habe schon bemerkt, ne, die letzte Reihe, dass ihr ganz spontan gedacht habt, ich helfe doch noch der Küche aus und koste das Essen vor und so weiter. Ich sage mal so, ne, vielen Dank für euren selbstlosen Einsatz, aber das ist nicht notwendig, weil es geht nicht darum. Worum es geht bei der Taufe und im Leben als Christ ist nichts mehr und nichts weniger als ein Satz, ein kurzer Satz. Ich liebe dich, Gott. Ich liebe dich, Gott. Wisst ihr, wenn du die Bibel kennst, dann wirst du ganz oft den Gedanken finden, wir sollen Gott lieben und das ist eine gute Sache. Wenn du nach diesem Satz suchst, wird dir auffallen, den gibt es nur ein einziges Mal in der gesamten Bibel. Es ist nur in Psalm 18, Vers 2, wo dieser Satz so steht, ich liebe dich, Gott. Vielleicht denkt der ein oder andere an Petrus, ne? Johannes 21, da sagt Petrus ja zu Jesus, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Aber dass man das Gott direkt zusagt, gibt es nur in Psalm 18. Psalm 18 ist ein ganz spannender Psalm. Dieser Psalm ist nämlich zweimal in der Bibel zu finden. Guckt mal, den gibt es einmal in 2. Samuel 22. Dort hat ihn der Verfasser des Samuelbuchs aufgeschrieben. Und dann gibt es den Psalm nochmal im Buch der Psalmen, wo David selbst ihn geschrieben hat. Die Psalmen entsprechen sich bis auf einen großen Unterschied. In Psalm 18, wo David selbst schreibt, gibt es eine kurze Überschrift und die lautet genau so, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Gott. Und diese Überschrift, wenn wir Psalm 18 lesen, ihr Lieben, dann ist das so die Lesebrille, das ist das Thema, das ist die Zusammenfassung, das ist der Hauptpunkt, das ist der wichtigste Satz im gesamten Psalm. Und dieser Satz, ich liebe dich, Gott, ist nicht nur in Psalm 18 der wichtigste Satz, es ist der wichtigste Satz in deinem und meinem Leben. Und zwar nicht nur für euch Neuen, sondern für uns alle. Jesus wird an einer Stelle mal gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste in der Bibel? Was ist das höchste Gebot? Und dann antwortet er darauf so, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Glauben als Christ, im Glauben an Jesus geht es um nichts mehr als diese zwei Dinge. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Und deswegen ist dieses Ich liebe dich Gott nicht nur der wichtigste Satz im Psalm 18, sondern auch in unserem Leben. Und ich will mit euch heute kurz darüber nachdenken, was heißt das denn konkret? Was heißt es, Gott zu lieben? Und auch darüber nachdenken, warum sollte ich das eigentlich tun? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast, was eigentlich in deinem Körper passiert, wenn du verliebt bist. Machen wir es nicht ausführlich, aber das meiste, was in deinem Körper passiert, passiert im Gehirn. Wenn du verliebt bist oder in einer Liebesbeziehung bist, dann passiert dort ein extremer Hormoncocktail. Ich nenne euch mal nur 5 Hormone, die ganz massiv wirken, wenn du verliebt bist. Das Erste, was passiert, der Dopaminspiegel steigt. Also Dopamin, du hast einen euphorischen Zustand, ein Glücksgefühl, fast so wie ein Suchtkranker, tatsächlich sagen das Neurologen, fast so wie ein Suchtkranker, der endlich seine Sucht befriedigen kann. Also Dopamin steigt. Das Zweite, was steigt, ist Adrenalin. Das sind die Schmetterlinge im Bauch. Das ist das Ruhe und Rastlosigkeit und das ist das, ich will unbedingt was tun, auch das Adrenalin steigt. Wenn die Beziehung ein bisschen länger andauert, dann gibt es 2 Hormone, nämlich Oxytocin und Vasopressin. Das sind Hormone, die besonders die Bindung und das Vertrauen fördern. Und wenn du sagst, das klingt alles noch nicht wie verliebt, ich zeige euch ein letztes Hormon, Serotonin. Der Serotoninspiegel sieht ungefähr so aus. Wenn du verliebt bist, von jetzt auf gleich himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, können manchmal nur 2 Sekunden dazwischen sein. Das passiert im Gehirn, wenn du verliebt bist. Neurologen sagen, du kannst im Gehirn nicht unterscheiden, ob jemand krank ist oder verliebt ist. Ich sage mal so, liebe Eltern von Teenies, ihr wisst, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Aber das passiert im Gehirn. Wenn ich Psalm 18 lese, wird ein was deutlich. David verhält sich wie ein Verliebter. Du liest Psalm 18 und stellst fest, da gibt es überhaupt keine richtige Struktur. Der sprudelt förmlich über David vor Begeisterung über Gott. Da gibt es Gedankensprünge, Wiederholungen, Neueinsätze. Und David hört auch nicht auf zu reden. Psalm 18 ist der drittlängste Psalm in der Bibel. Und trotzdem kann man Psalm 18 lesen und man bekommt 3 Antworten auf die Frage, was heißt es eigentlich, Gott zu lieben? Eine Antwort im Blick auf die Vergangenheit, eine Antwort im Blick auf die Gegenwart und eine Antwort im Blick auf die Zukunft. Wenn David dieses Ich liebe dich, Gott, mal ausformuliert, dann macht er in Psalm 18 deutlich, im Blick auf die Vergangenheit führt das zu einer Sache, nämlich ich kann dankbar zurückschauen auf eine versöhnte Vergangenheit. Wenn David auf sein Leben schaut, auf sein bisheriges Leben, dann ist das zutiefst geprägt von der Dankbarkeit, dass Gott ihn gerettet hat. Ich will euch einfach ein paar Verse aus Psalm 18 lesen. Ihr könnt hier vorne hinschauen, ihr könnt auch bei euch die Bibel aufschlagen. Aber schaut mal. Vers 5 bis 7. Stricke des Todes schnürt mich ein und Ströme des Verderbens erschreckten mich. Stricke des Totenreichs umfingen mich, über mich fielen Schlingen des Todes. In meiner Not rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Von seinem Tempel aus hörte er meine Stimme und mein Schreien drang an sein Ohr. In der Mitte des Psalms, Vers 17 bis 19, klingt das ganz ähnlich. Er griff herab aus der Höhe, fasste mich, zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. Er entriss mich meinem starken Feind, meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks, doch der Herr wurde mir zur Stütze. Und auch ganz am Ende des Psalms, Vers 47 bis 49, der Herr lebt, gepriesen ist mein Fels. Erhaben ist der Gott meiner Rettung, der Gott, der mir Rache gab und mir die Völker unterwarf, der mich vor meinen Feinden gerettet hat, der du mich erhöht hast über meine Gegner, mich befreit hast von Gewalttätigen. Vielleicht fällt euch das auf, wenn David zurückschaut, dann sieht er 2 Dinge. Er sieht einerseits, wenn er auf sein bisheriges Leben blickt, Herausforderungen, Kämpfe, Nöte, Misserfolge und Elend. Und das sind keine Lappalien. Schaut euch einfach mal nur das rot markierte an. David spricht dort von Stricken und Schlingen des Todes. Er spricht von gewaltigen Wassern, von Strömen des Verderbens, von meinen starken Feinden, von denen, die mich hassen, vom Tag des Unglücks. Also wenn David auf sein Leben schaut, lief nicht alles glatt, ist nicht alles heile Welt gewesen. Umso erstaunlicher finde ich es, dass er trotz dieser Herausforderungen, dass die Dankbarkeit überwiegt. Fällt euch das auf? Die Dankbarkeit, er, Gott, hörte meine Stimme. Er hat mich aus den gewaltigen Wassern herausgezogen. Er entriss mich dem starken Feind. Er ist der Gott meiner Rettung. David lebt versöhnt mit seiner eigenen Vergangenheit. Er schaut zurück und da gab es Schweres. Aber er sieht vor allem das Gute und er sieht vor allem den Guten, nämlich Gott, der ihn gerettet hat. Ich will uns heute Morgen, euch Neunen und uns allen, die Frage stellen, was prägt eigentlich deinen Blick, wenn du auf deine eigene Vergangenheit schaust? Wisst ihr, je älter wir werden, desto mehr werden wir mit unserer eigenen Biografie konfrontiert. Du schaust zurück auf dein Leben und vielleicht entsteht ein Ärger über deine Herkunftsfamilie und du sagst, wie konnte ich nur in so einem Kontext aufwachsen? Vielleicht entsteht ein Frust über deine Gemeinde, in der du deine Kindheit erlebt hast. Du schaust zurück und erkennst, du selbst hast versagt. Du schaust zurück und erkennst, du hast falsche Entscheidungen getroffen. Du hast Chancen verpasst. Da sind Enttäuschungen zu finden, Benachteiligung, Ungerechtigkeit oder Schicksalsschläge, so wie David das nennt, Tage des Unglücks. Und wisst ihr, wenn wir zurückschauen und mit unserer Biografie konfrontiert werden, gibt es zwei große Gefahren. Die erste Gefahr ist, dass ich an meiner eigenen Schuld und meinem eigenen Versagen zerbreche. Ich zerbreche an dem, was ich falsch gemacht habe, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und wisst ihr, dann kommt Psalm 18 und David und sagt, stimmt, kenne ich, aber Gott will genau dieses Problem lösen. Er will genau dafür Rettung und Vergebung anbieten. Übrigens, Psalm 18 wird in Römer 15, Vers 7 zitiert und da wird es 1:1 auf die Rettung von Jesus angewandt. Das heißt, Psalm 18 blickt voraus auf das, was ihr Neuen heute bekannt habt. Jesus ist für mich gestorben und hat meine Schuld tatsächlich besiegt. Also Gefahr Nummer 1, ich gehe an meinem eigenen Versagen kaputt. Es gibt eine zweite Gefahr. Vielleicht hat Gott dir schon vergeben. Vielleicht bist du mit Gott schon unterwegs. Aber du selbst oder ich selbst, wir sind nicht versöhnt mit unserer eigenen Vergangenheit. Das merkst du immer dann, wenn sich die negativen Dinge ins Blickfeld schieben. Wenn das Negative in unserer Vergangenheit ins Zentrum rutscht, dann entwickelt man sehr schnell eine Opfermentalität. Man bläst Trübsal, man wird ein Schwarzmaler, man sieht alles nur noch negativ, man verliert die Freude am Leben und letztlich auch an Gott. Ich liebe die Aussage von Psalm 18, weil David macht Folgendes deutlich. Ich liebe dich, Gott zu sagen, meint dankbar zurückschauen. Nicht, weil alles gut war in der Vergangenheit, sondern weil du durch Jesus eine versöhnte Vergangenheit haben kannst. Du kannst Frieden mit deiner eigenen Biografie schließen in Jesus. Ich mag einen Satz, den Winston Churchill mal gesagt hat. Winston Churchill sagte mal in einem politischen Kontext, ich bin der Meinung, dass es viel besser ist, die Vergangenheit der Geschichte zu überlassen, zumal ich vorhabe, diese Geschichte selbst zu schreiben. Ich bin der Meinung, die Vergangenheit, die ich nicht mehr ändern kann, der Geschichte zu überlassen. Da können sich die Historiker damit beschäftigen. Ich möchte heute Geschichte schreiben. Das sagt er als Staatsmann und Politiker. Wisst ihr, als Christ ist das noch viel besser. Als Christ können wir und sollen wir unsere Vergangenheit nicht nur der Geschichte überlassen, sondern Jesus überlassen. Das heißt, das Vergangene bei Jesus zu lassen und jetzt nach vorn zu schauen und zu sagen, ich lebe im Hier und Jetzt und ich bin versöhnt auch mit den krummen Wegen meiner eigenen Vergangenheit. Wenn man sich fragt, Stephanus, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich dankbar zurückschauen? Wisst ihr, dann sagt die Psychologie von heute, man muss sich irgendein Symbol entwickeln, irgendeine symbolische Handlung vollziehen, die deutlich macht, ich schließe ab mit der Vergangenheit und ich konzentriere mich jetzt aufs Neue. Kannst du heute in vielen Psychologiebüchern lesen und ich lese das mit Begeisterung und schmunze drüber und denke, haben wir gemerkt, was gerade passiert ist? Römer 6 macht das genauso und Viktor hat die Taufe so eingeleitet. Was für ein grandioses Symbol. Ihr taucht unter, das alte Leben ist abgeschlossen. Es ist Vergangenheit und du kannst einen Haken dran machen, weil in Jesus nun dein neues Leben beginnt. Aber wisst ihr, ich merke, das muss ich jeden Tag neu machen. Ich muss jeden Tag neu die letzte Woche auch bei Jesus lassen. Ich muss jeden Tag neu auch den letzten Tag und die Fehler dieses Tages und die falschen Entscheidungen dieses Tages bei ihm lassen. Und Psalm 18 sagt, genau das meint es. Ich liebe dich, Gott. Ich schaue dankbar zurück auf meine eigene Vergangenheit. Ich ermutige jeden von uns, heute Nachmittag, wenn wir gut Mittag gegessen haben, wenn wir vielleicht noch einen Kaffee getrunken haben, setz dich mal hin und stell dir mal die Frage, wo merke ich, dass mich meine Vergangenheit festhält? Dass sie mich fesselt, dass sie mich hindert, dass ich noch nicht versöhnt bin damit. Lasst uns mal die Frage stellen, unter welchen Teil meiner Biografie will ich mit der Hilfe von Jesus einen Schlussstrich ziehen und Versöhnung auch darauf anwenden. Ich liebe dich, Gott, meint im Blick auf die Vergangenheit ein dankbares Zurückschauen. Glauben meint aber, auch bei David im Psalm 18, nicht nur ein Schwelgen in der Vergangenheit. Ach, wie gut war die Rettung Gottes früher. Und auch nicht ein Träumen, wie toll wird es morgen sein, sondern Glauben meint ein ganz hingegebenes Leben im Hier und Jetzt. Und wisst ihr, für David ist Glaube keine Theorie, ist Glaube nicht irgendwo eine Tradition, sondern David nennt drei Stichworte in Psalm 18, die deutlich machen, wofür steht der Glaube eigentlich und was beinhaltet der Glaube eigentlich. Dass für David Glaube nicht nur eine Frömmigkeit ist, sondern was ganz Persönliches. Das zeigt sich an zwei Dingen. Zum einen wird deutlich, Gott ist nicht nur Gott für David, sondern er spricht immer wieder von mein Gott. Guckt mal, die Verse haben wir noch gar nicht gelesen. Vers 2 und 3. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche, mein Schild und das Horn meiner Hilfe, meine Burg. Das zieht sich durch den Psalm durch. Vers 7. In meiner Not rufe ich zum Herrn, zu meinem Gott schreie ich. Also Gott ist nicht eine Religion oder irgendwas Abstraktes. David steht in Beziehung zu diesem Gott. Und er sagt auch nicht nur, Gott ist mein Gott, sondern er lebt das tatsächlich. Er lässt seinen Worten Taten folgen. Ich lese mal Vers 21 bis 25 und stoppe immer ganz kurz, weil ich das bemerkenswert finde. Guckt mal, was David dort sagt. Der Herr handelt an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergilt er mir. Denn ich hielt mich an die Wege des Herrn und frevelte nicht gegen meinen Gott. David sagt, ich habe versucht, so zu leben, wie Gott es möchte. Ich habe nach seinen Wegen Ausschau gehalten. Vers 23, ja, alle seine Gesetze hatte ich vor Augen und seine Satzungen wies ich nicht von mir. Ich habe das Wort Gottes aufgeschlagen und ich habe das, was Gott sagt, vor Augen gehabt. Und das führt dann Vers 24 dazu, ich war vollkommen vor ihm und hütete mich vor Sünde. Also David bekennt nicht nur schnell, ich glaube an Gott, sondern er lebt es tatsächlich. David glaubt mit allem, was er ist. Er hat eine echte Beziehung zu Gott. Und er lässt seinen Worten Taten folgen. Also Glaube ist das eine Stichwort. Das zweite Stichwort, und das wird schon an der Überschrift deutlich, obwohl das Gesetz Gottes für David wichtig ist und obwohl das eine Rolle spielt, an Gott zu glauben ist für David nicht Gesetz, Regeln und Einengung, sondern es ist genau dieses Thema des Psalmes. Es ist die Liebe zu Gott. Wisst ihr, das ist wie ein Rahmen unter dem Psalm. Vers 2 hatten wir schon, ich liebe dich Gott, ich liebe dich Herr als Einleitung. Und auch die letzten Verse drücken Ähnliches aus. Da drückt er seine Liebesbeziehung und seine Anerkennung Gott gegenüber mit diesen Worten aus. Darum will ich dich preisen unter den Nationen, Herr, und deinem Namen singen. Und da merken wir, es sprudelt förmlich über aus diesem Psalm die Liebe, die David Gott gegenüber empfindet. Glauben heißt für ihn nicht in erster Linie befolgen, 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 Regel, Gesetz, sondern ich liebe dich, Gott. Und drittens, und das ist bemerkenswert, es ist das Stichwort Hoffnung. Wisst ihr, Psalm 18 verschließt nicht die Augen vor den Herausforderungen und vor den Widrigkeiten des Lebens im Hier und Jetzt. Psalm 18 ist unglaublich ehrlich. Nur weil Gott in der Vergangenheit errettet hat, heißt das nicht, dass der Errettete im Hier und Jetzt keine Herausforderungen mehr zu meistern hätte. Und wenn ich an euch Neuen denke, ich finde das bemerkenswert, erstaunlich und ein bisschen frustrierend, wie viele von euch schon in jungen Jahren genau das erleben mussten. Auch wenn du Jesus nachfolgst, gibt es Krankheit, gibt es Tod, gibt es Leid, gibt es Dinge, wo man sich fragt, Gott, was passiert eigentlich? Wenn Psalm 18 nur sagen würde, Gott hat gerettet und alles ist gut, hätte ich Probleme irgendwann mit meinem Glauben. Aber das macht Psalm 18 nicht. Die Herausforderungen, die Not und die Rettung, die sind teilweise in der Vergangenheit, sind aber auch teilweise in der Gegenwart und Zukunft noch zu finden. Achtet mal auf die Zeitformen, Vers 4 und Vers 44, da wird deutlich, die Rettung kommt erst noch. David ist jetzt gerade in der Not. Schaut mal, Vers 4 schreibt er, gepriesen rufe ich zum Herrn und vor meinen Feinden werde ich errettet. Irgendwann in der Zukunft. Und Vers 44, du rettest mich jetzt gerade aus den Streitigkeiten des Volkes. Wenn wir Vers 35 und 40 dazu nehmen, da wird deutlich, David ist doch immer mitten im Kampf. Guck mal, Vers 35 sagt David zu Gott, der meine Hände den Kampf lehrt, dass meine Arme den ehernen Bogen spannen. Und Vers 40, du hast mich zum Kampf mit Kraft gerüstet. Gott hat David ja in der Vergangenheit gerettet. Und trotzdem heißt das, dass er jetzt noch mitten im Kampf steht und auch jetzt noch mit Herausforderungen, mit Niederlagen, mit Rückschlägen im Leben zu kämpfen hat. Was hilft in dieser Zeit? Die Hoffnung, dass mein Gott, den ich schon in der Vergangenheit erfahren habe, wirklich meine Burg ist, wirklich mein Retter ist, wirklich mein Helfer ist, wirklich meine Stärke ist. Wenn David über das Hier und Jetzt nachdenkt, sagt er in Psalm 18, Leute, es geht um eine Sache, hingegeben glauben. Und hingegeben glauben macht sich vor allem an diesen drei Dingen fest. An Glaube, an Liebe und an Hoffnung. Tabea und ich, wir waren letztes Wochenende mit guten Freunden auf einem richtig guten Konzert in Krefeld. Ich weiß nicht, ob ihr den Musiker kennt, aber wir waren auf einem Konzert von Gregor Meile. Gregor Meile, aus meiner Sicht ein begnadeter Musiker, ein richtig guter Songwriter. Der hat richtig tolle Texte. Und man ist in dem Konzert drin und denkt, boah, was für Profis. Wirklich richtig, richtig gut. Aber ich sage euch ein was mich am meisten getroffen hat. Am meisten hat mich getroffen, dass diese Musiker zu 150 oder 200% für die Sache brennen, die sie gerade tun. Ich zeige euch einfach mal so ein paar Bilder von diesem Konzert und schaut einfach mal in die Gesichter. Die Musiker, Gregor Meile und Band in dem Fall, die sind mit allem, was sie sind, dabei, voller Leidenschaft und Passion. Du schaust in die Augen und du hast den Eindruck, die meinen das 120%ig ernst, was sie tun. Du bist da als Publikum dabei und du merkst, die haben richtig viel Freude auf der Bühne. Ich habe selten erlebt, dass so viel Wertschätzung ausgedrückt wurde von Gregor Meile seinen Bandkollegen gegenüber. Ich habe gedacht, unglaublich. Du guckst einfach, je nachdem, welches Instrument du da liebst. Ich zeige euch ein letztes Bild von dem Violinisten, von Michael Herzberger. Der hat permanent so ausgesehen, wenn er Geige spielt. Und ich stehe da, zugegeben, wir standen in der zweiten Reihe, also richtig vorne. Ich stehe da vorne und denke, Hammer. Die Leute, die lieben ihre Musik und die leben dafür. Und dann stehe ich dort in der zweiten Reihe und denke, Stephanus, wie gehe ich eigentlich in den Gottesdienst? Wie ist das mit meinem Ich liebe dich Gott? Merkt man das mir ab? Wenn du mir begegnest, würde ich bei dir Ähnliches auslösen? Leben wir unseren Glauben so? Nochmal, lasst uns nicht auf einer Seite vom Pferd fallen. Es gibt Tage, da ist mir nicht so. Natürlich. Und es gibt Tage, die sind zum Heulen und zum Weinen. Und da gibt es manchmal Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre, wo das der Fall ist. Aber Christ zu sein, Kirche zu leben, meint voller Begeisterung, voller Enthusiasmus, voller Leidenschaft zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Auch hier will ich dich herausfordern. Lies heute Nachmittag oder heute Abend nochmal Matthäus 22, das größte Gebot. Und stell dir mal die Frage, liebe ich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand? David macht deutlich, ich liebe dich Gott, meint im Blick auf die Gegenwart, ein ganz hingegebenes Glaubensleben. Vergangenheit dankbar zurückschauen, weil sie versöhnt ist. Gegenwart hingegeben leben, mit Glaube, Liebe und Hoffnung unterwegs zu sein. Und wisst ihr, dann ist Psalm 18 auch noch auf die Zukunft ausgerichtet. Und im Blick auf die Zukunft macht David deutlich, ich liebe dich, Gott zu sagen, meint ein mutiges Vorwärtsgehen und den weiten Raum der Zukunft einnehmen. Wenn David in die Zukunft schaut, in Psalm 18, dann ist das von Vorfreude, von Mut, von Großdenken geprägt. Ihr kennt, also jemand, der christlich sozialisiert ist, ihr kennt alle Vers 30 aus Psalm 18, lese ich gleich noch. Aber es gibt noch andere Verse, die das deutlich machen. Schaut mal, in Vers 20 sagt David über Gott, er führt mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, denn er hat Gefallen an mir. Ganz ähnlich Vers 33 bis 37 und ich lese die ganzen Verse mal, das ist wichtig, was da als Vorfeld genannt wird. Gott ist es, der mich mit Kraft umgürtet und meinen Weg vollkommen macht, der meine Füße schnell wie die Hindernisse macht und mich auf Höhen stellt, der meine Hände den Kampf lehrt, dass meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gabst mir den Schild deiner Hilfe, deine Rechte stützt mich und dein Zuspruch macht mich stark. Weiten Raum schaffst du meinem Schritt und meine Knöchel wanken nicht. Wenn David über seine Zukunft nachdenkt, dann sieht er weiten Raum. Ein Raum der Möglichkeiten, ein Raum der Chancen, ein Raum, der genutzt werden will. Und deswegen, und das ist jetzt dieser bekannteste Vers, deswegen sagt er in Vers 30, mit dir, Gott, erstürme ich Wälle, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ihr merkt so ein bisschen, dass das nicht nur Gefühl, sondern die Überzeugung, die David hier vermittelt. Gott zu lieben, meint mutig, zuversichtlich, voller Hoffnung, voller Tatendrang, ins Morgen zu gehen, in den Raum der Weite zu gehen. Und jetzt achtet mal, liebe Leute, warum ist das so? Alles, was hier rot gefärbt ist. Warum können und sollen wir als Christen so unterwegs sein? Nicht, weil ich so ein toller Mensch bin und all das kann, sondern Gott selbst hat dich und mich mit Kraft umgürtet, hat unsere Füße schnell gemacht, hat uns den Schild seiner Hilfe gegeben, seinen Zuspruch gegeben. Gott selbst tut all das. Übrigens, das macht Gott grundsätzlich so. Gott schafft Himmel und Erde. Dann stellt er den Menschen in einem Garten und sagt, so Leute, jetzt ist euer Job. Bebaut ihn, bearbeitet ihn, entwickelt ihn. Gott verheißt dem Volk Israel ein gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann sagt er, nehmt es ein. Schritt für Schritt. Ihr müsst gehen, um das Land einzunehmen. Gott sagt der Kirche und Jesus stirbt, weil seine Botschaft bis an die Enden der Erde kommen soll. Und dann entsteht die Kirche Jesu und Gott sagt, darum geht ihr hin, macht ihr zu Jüngern. Gott handelt grundsätzlich so. Ich habe den Eindruck, wenn wir dieses Ich liebe dich Gott wirklich ernst meinen, dann müssten wir weniger ängstlich sein, weniger übervorsichtig sein, weniger mutlos sein, weniger rückwärtsgewandt sein. Natürlich. Der weite Raum der Zukunft birgt Risiken. Und ich kann euch nicht sagen, was der weite Raum der Zukunft bringt und jemand anderes auch nicht. Und ja, es gibt Tage, die nicht wie ein weiter Raum wirken, sondern wie ein Tag des Unglücks. Und trotzdem, ihr Lieben, wer die Beziehung zu seinem Schöpfer lebt, wer versöhnt ist mit seiner eigenen Vergangenheit, also keine Angst vor Fehlern hat, und wer im Hier und Jetzt glaubt, liebt und hofft, 150%, der kann mutig vorwärts gehen. Der kann mutig den Raum der Zukunft einnehmen. Und wisst ihr, nach diesem mutigen Leben sehnen sich alle Menschen. Du musst überhaupt kein Christ sein, sondern jeder Mensch sehnt sich danach. Johann Wolfgang von Goethe, kennt ihr alle, hat mal gesagt, und das ist ein bemerkenswerter Satz, was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fang damit an. Warum? Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Ein mutiges Leben ist ein kraftvolles Leben, ist ein fast zauberhaftes Leben, ist ein geniales Leben, wonach sich der Mensch grundsätzlich sehnt.
Und vielleicht kennt der ein oder andere Arthur Ashe, war einer der bekanntesten Tennisspieler im 20. Jahrhundert. Der hilft mir immer, weil er sagt, Stephanus, du musst jetzt nicht sofort die Welt retten, sondern er hat ganz einfach Folgendes gesagt. Beginne, wo du bist, nutze, was du hast, tue, was du kannst. Wenn ihr neun euch die Frage stellt, wie läuft denn der Tag morgen? Also heute war Taufe, heute war Fest, heute war Feiern. Was bringt morgen? Ich weiß es nicht. Aber was David dir zusagt, ist, geh mutig vorwärts. Geh mutig in die Zukunft. Und ich will uns alle, nicht nur euch neun, fragen, wie sieht unser Blick ins Morgen eigentlich aus? Wie ängstlich sind wir? Wie mutlos sind wir? Wie ist es, wenn ich an meinen Beruf denke, an meine Gesundheit, an meine Beziehungen, an die Gesellschaft? Und lasst mich das an dieser Stelle auch einmal sagen, weil mir das wichtig ist. Liebe Gemeinde Detmold Nord, wie sieht unser Blick als Gemeinde im Blick aufs Morgen aus? Jammern wir noch über die Fehler der Vergangenheit, über die vielleicht falschen Entscheidungen oder gehen wir in den weiten Raum, der kommt? Gehen wir in das Morgen im Wissen, Gott hat uns beauftragt und befähigt und stark gemacht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ihr Neun, jeder andere, der hier sitzt, der sagt, ja, das gilt für mich, ich liebe dich, Gott, und auch für uns als Gemeinde, dann hast du allen Grund, mit einer ganz großen Selbstbewusstsein, mit Kreativität und Mut ins Morgen zu gehen. Du bist ein Ebenbild Gottes, geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Du bist als König, Priester und Prophet in diese Welt gesandt. Du bist, und das passiert manchmal, du bist nicht so klein, wie wir manchmal von uns denken. Gott und Christus ist für dich gestorben. Deswegen sei im positiven Sinne selbstbewusst. Bleib ambitioniert, lass nicht alles an dir vorbeigleiten und sei nicht ganz gleichgültig. In Psalm 8, Vers 6 sagt Gott, du und ich als Ebenbild Gottes, wir sind ein wenig geringer als Gott. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir stellen unser Licht zu stark irgendwo ins Kämmerlein. Und wir nehmen den Raum der Zukunft vielleicht nicht so ein, wie Gott sich das gedacht hat. Vielleicht merkt ihr, worum es eigentlich geht. Wir können gerne, kannst dich bei mir an den Tisch setzen, wenn du über die Vorformen der Taufe im Alten Testament was wissen willst. Wir können auch gerne über das griechische Wort Baptizo reden. Aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Worum es eigentlich geht, ist dieser Satz. Ich liebe dich, Gott. Ich liebe dich, Gott. Und mit Gott zu leben, das heißt, Gott dieses Ich liebe dich zu sagen, ist das Beste, was du tun kannst. Du kannst dankbar zurückschauen, weil du eine versöhnte Vergangenheit hast. Weil Jesus dich versöhnt, wenn du das annimmst und du dir selbst auch die Versöhnung zusprechen darfst. Du bist im Hier und Jetzt und kannst voller Glaube, Liebe, Hoffnung glauben. Und du kannst mutig vorwärts gehen im Blick auf das Morgen. Vielleicht bist du hier und hast mit Kirche und Jesus überhaupt nichts am Hut. Vielleicht bist du hier und sagst, das wirkt alles sehr, sehr befremdlich. Merkst aber in deinem Herzen, eigentlich sehne ich mich genau danach. Ich möchte dankbar zurückschauen können. Ich möchte einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel im Hier und Jetzt haben. Und ja, ich möchte mutig vorwärts gehen. Und zwar nicht nur, weil ich es mir einrede, sondern weil da wirklich ein Gott, der lebt, dahinter steht. Und wenn das bei dir so ist, dann lade ich dich ein, dann sprich nach dem Gottesdienst, beim Mittagessen, sprich mich an, sprich Viktor an oder denjenigen, der dich mitgebracht hat. Aber nimm diese Herzensregungen ernst und wahr, weil jeder Mensch sehnt sich letztlich genau danach. Vielleicht bist du schon 20 Jahre Christ. Dann lass dich neu herausfordern, die simple Frage zu stellen, liebe ich Gott wirklich so? Liebe ich Gott wirklich so, wie es der Psalmist hier in Psalm 18 schreibt? Und vielleicht bist du einer von euch neuen Täuflingen. Und liebe Leute, wenn ich euch ganz persönlich ein was wünsche und ein was mitgeben kann, euer altes Leben symbolisch ist vorbei. Schaut dankbar zurück auf euer Leben, auch wenn es schwere Zeiten gab. Lebt jetzt und sagt Jesus, ich folge dir nach, so wie es auf euren T-Shirts steht. Und die meisten von euch sind noch jünger als ich, manche sind in meinem Alter. Lasst uns mutig vorwärts gehen und den weiten Raum der Zukunft, den Gott für euch bereitet hat, einnehmen. Es gibt nichts Besseres aus meiner Sicht, als diesen Satz zu sagen: Ich liebe dich, Gott. Und weil ich das Gott persönlich sagen möchte, bitte ich euch, dass wir aufstehen, und ich möchte gerne beten und unserem Gott dies nochmal zusagen. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir so unendlich dankbar, dass dieses Ich liebe dich, Gott, der zweite Satz ist und der zweite Schritt ist, Herr. Ich bin dir so unendlich dankbar, dass all das nur möglich ist zu sagen, weil du zuerst gesagt hast, du liebst uns. Und wenn wir darauf schauen, was Taufe bedeutet, Herr, was diese neuen Leute heute bekannt haben, Herr, was sie erlebt haben und was sie wirklich auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt deutlich gemacht haben, dann ist es genau das. Du hast uns geliebt, Vater, und hast deinen Sohn gegeben, damit wir überhaupt sagen können, wir lieben dich. Aber wenn ich Psalm 18 lese, bin ich dir so unendlich dankbar, Herr, dass es deutlich macht, diese Antwort, ich liebe dich, Herr, und ich liebe dich, Gott, die verändert unser Leben. Sie versöhnt uns mit unserer eigenen Vergangenheit, Herr. Sie gibt uns einen Sinn und einen Zweck und ein Ziel im Hier und Jetzt. Und ja, Herr, sie lässt uns mutig nach vorne schauen. Ich bin dir dankbar, Herr, dass das eine Wahrheit ist, die gilt, und dass du Jesus am Kreuz gesagt hast und gezeigt hast, Herr, dass das alles Wirklichkeit ist. Herr, danke für die neuen Täuflinge, die das heute ganz bewusst erleben können. Aber ich bete auch für alle anderen von uns, egal ob wir schon mit dir unterwegs sind oder noch nicht mit dir unterwegs sind. Herr, lass uns neu darüber nachdenken, was heißt es zu leben und wofür leben wir. Und lass uns neu darüber nachdenken, Herr, dass die beste Antwort, die wir geben können, genau diese ist. Ich liebe dich, Gott. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir, dass du echt bist und dass du wirkst und dass du Leben auch heute noch erneuerst. Amen.